Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde München-Perlach. Sie hören die Predigt von Pastor Axel Schlüter vom 29. November. Die Predigt dauert etwa 25 Minuten.
Jump von David zu Jesus zu uns. So habe ich die Predigt heute überschrieben. Jump auf Englisch springen oder Sprung oder Hüpfe. Ich hatte bei der Vorbereitung immer die ganze Zeit den Song von Van Halen im Kopf von Jump. Wer das also nochmal nachhören will, kann ja sein Spotify mal anwerfen heute Nachmittag. Jump. Und wir haben im Moment eine kleine Predigtreihe vom 1. Samuel-Buch und haben uns auf König David vorbereitet und wollten ihm immer näher kommen. Aber heute machen wir mal einen großen Sprung, nämlich von David zu Jesu-Zeit. Das sind etwa 1000 Jahre, also König David hat so 1000 vor Christus gelebt. Und dann Jesus natürlich um null herum. Wann er genau geboren wurde, wissen wir nicht. Aber das ist ein ziemlich großer Sprung. Aber der König David ist sozusagen mitgesprungen in dieser Zeit. Er ist mitgegangen. Nämlich der spielte nach wie vor eine große Rolle, nämlich gerade auch zur Zeit Jesu. Aber es ist in diesen 1000 Jahren ist eine gewisse Idealisierung stattgefunden. Also es ging nicht mehr nur so um die Person David, so wie wir sie im Samuelbuch oder beim Königbuch, in den Königbüchern erleben, sondern es ging nur noch um den, der kommen soll, wie der König David. Ein Davidsohn oder dann der Messias. Das ist die Idealisierung, habe ich das mal genannt. Also es ging nicht mehr um die Person David, so wie wir von ihm lernen und lesen in den biblischen Büchern beim Samuel, beim König, im Chronikbuch, sondern es geht nur noch darum, der Messias wird einmal kommen und das ist der Davidsohn. Also ein ziemlich großer Sprung, der da stattgefunden hat. Und diesen Sprung wollen wir heute mitmachen. Wir waren bisher im Alten Testament, jetzt springen wir mal ganz flott ins Neue Testament hinein. Das Neue Testament ist eingeteilt in unseren Bibeln, Evangelien und Apostelgeschichte und dann Paulusbriefe, andere Briefe, Offenbarung. Und wir wollen direkt am Anfang uns heute aufhalten, nämlich im Matthäus-Evangelium. Also ganz am Anfang vom Anfang des Neuen Testaments. Vielleicht hast du dir schon mal vorgenommen oder jemand hat dir das empfohlen, lies doch mal Bibel. Und dann ist der kluge Rat, fang nicht im Alten Testament an, das fängt zwar spannend an, aber dann wird's doch ein bisschen mühsam, fang doch erstmal im Neuen Testament an. Also da geht's mit Jesus los, die Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, da kann man erstmal was von Jesus lernen und lesen. Und vielleicht hat dir jemand auch so eine Bibel geschenkt, wir grüßen alle Gideoniten unter uns, Gideons, die ein Neues Testament ist mit Psalmen und Sprüchen, weil so der Gedanke dahinter ist, erstmal Neues Testament lesen, erstmal der Anfang. Vielleicht hast du das gemacht und das wollen wir jetzt auch machen. Wir schlagen also nicht die Bibel, sondern das Neue Testament ganz am Anfang an, auf bei Matthäus 1, die ersten Verse. Und ich lese uns mal die ersten Verse. Buch des Ursprungs Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte den Isaak. Isaak zeugte den Jakob. Jakob zeugte den Juda und seine Brüder. Juda zeugte den Peres und den Serach mit der Tamar. Peres zeugte den Hezron. Hezron zeugte den Aram. Aram zeugte den Aminadab. Aminadab zeugte den Nachschon. Nachschon zeugte den Salmon. Salmon zeugte den Boas mit der Rahab. Boas zeugte den Obed mit der Ruth. Obed zeugte den Isai. Isai zeugte David, den König. Da sind wir jetzt endlich bei David angekommen. Und das ist noch nicht alles. Also das geht noch immer so weiter. Ich habe hier mal alles auf eine Seite gebracht. Das sind also dieser ganze Stammbaum am Anfang des Matthäus-Evangeliums. 17 Verse. Hier seht ihr mal alle zeugte rot an. Also wer das Wort bisher noch nicht kannte oder nicht aussprechen konnte, wenn man das gelesen hat, dann kennt man das Wort. Jetzt könnte man sagen, Moment, was soll das denn? Also wir wollen jetzt, sind motiviert, Bibel zu lesen und fangen damit an und dann so ein endloser Stammbaum zu beginnen. Das ist ja nicht gerade sehr motivierend, weiterzulesen. Es gibt natürlich Leute, die finden Stammbäume ganz toll und studieren das. Die Wittelsbacher seit 1300 oder sonst was, das ist bestimmt ganz spannend, aber es sind vielleicht nicht ganz so viele Leute. Und wir würden dem Matthäus sagen, besuch doch mal eine VHS-Kurs, spannende Romane anfangen oder sowas. Man fängt sowas doch nicht mit einem Stammbaum an. Das ist doch ein bisschen langweilig und dann noch über so lange Zeit. Aber der Matthäus, der wusste schon, was er tut. Der schreibt grundsätzlich auch ganz spannend. Also wenn er so anfängt, dann verbindet er damit einen Zweck. Für Matthäus geht es hier nicht um Ahnenforschung, dass er also möglichst genau irgendwie festhalten will, wer da alles vorher vorgekommen ist, sondern ihm geht das um die Verkündigung des Evangeliums. Er möchte deutlich machen, wer Jesus ist, und etwas ganz Bestimmtes möchte er auf diese Weise deutlich machen. Und das wollen wir uns mal zunächst versuchen anzuschauen. Und wie so oft ist es gut, den ersten Vers sich genauer anzusehen. Ganz oft in den Abschnitten, in der Bibel, im Neuen Testament, steht so im ersten Vers drin, worum es eigentlich gehen soll. Buch des Ursprungs oder des Anfangs, Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Das ist so der Vorsatz, den uns Matthäus jetzt nahebringen will. Und wir wollen uns das mal etwas genauer anschauen, nämlich hier den David, was der da zu suchen hat. Also zu dem sind wir jetzt diese 1000 Jahre dahin gehüpft. Und um das zu tun, wollen wir ein wenig Zahlenmystik betreiben. Das kann man übertreiben. Es gibt so manche Leute, die können alles irgendwie zählen in der Bibel und jedes Wort hat da irgendeinen Wert und dann kann man da große Dinge draus ziehen. Man kann es übertreiben, aber hin und wieder ist es doch ganz wertvoll. Was verbindet sich dahinter? Im Hebräischen, also der Sprache des Alten Testaments, hat jeder Buchstaben einen Zahlenwert. Ich will das mal im Deutschen versuchen, zunächst uns deutlich zu machen. Kennen wir vielleicht schon sowas? Also wenn der Buchstabe A eine 1 bekommt und B 2, C 3, D 4 und so weiter und so weiter, dann kann man ja mit diesen Zahlen etwas machen. Zum Beispiel nehmen wir das Wort David und wenn man das jetzt zuordnet, hat das D eine 4, das A eine 1, beim V müssen wir ein bisschen weiter zählen bis 22 und es kommt dann irgendwann 40 dabei raus, wenn man das alles zusammenrechnet. Hat jetzt im Deutschen keinen tieferen Sinn, würde ich sagen. Es macht vielleicht Spaß für Grundschüler, die damit so ein bisschen Geheimagenten spielen und sich auf die Weise geheime Nachrichten zukommen lassen. Also dieser Code ist nicht ganz so kompliziert wie Enigma, das war dann ein bisschen anspruchsvoller. Also sowas in der Richtung. Das kann man nun im Hebräischen tatsächlich aber nachvollziehen, dass es manches Mal jedenfalls so gemacht wurde. Also das gleiche Mal auf Hebräisch, da sind die ersten 6 Buchstaben des hebräischen Alphabets, Aleph, Bet, Gimel und so weiter. Und wenn man die jetzt auch durchzählt, kann man das mal mit dem Wort David machen. Im Hebräischen ist es so, dass es eine Konsonantenschrift. Das heißt, es werden nur die Mitlaute aufgeschrieben und die Vokale dazwischen, die Selbstlaute, die musste man sich denken. Also David besteht hier aus 3 Buchstaben. D, Waf und D. Oder Dalet, Waf, Dalet. Und wenn man das zählt, dann seht ihr das da, ist es das D eine 4, das V ist ein bisschen früher, ein Waf eine 6 und wieder eine 4. Wir kommen auf 14. 14. Also unser Geheimagent flüstert uns hier eine 14 zu. Und wir gucken ihn ganz ungläubig an und wissen nicht, was willst du uns damit sagen mit dieser 14? Und er sagt uns, hast du den Text nicht zu Ende gelesen? Wir sagen, nee, haben wir nicht, wir waren zu faul. Hat er gesagt, da hättest du mal gemacht. Denn in Vers 17 kommt diese 14 andauernd vor. Am Ende dieses Stammbaums schreibt Matthäus nämlich, im Ganzen sind es also von Abraham bis David 14 Generationen, von David bis zur babylonischen Gefangenschaft 14 Generationen und von der babylonischen Gefangenschaft bis zu Christus 14 Generationen. Also diese 14, die hat er schon in diesem Wort oder diesem geheimnisvollen Wort David drin enthalten. Und tatsächlich, wenn du dir die Zeit zu Hause mal nimmst, das durchzuzählen, man muss aber immer die Eckpunkte mitzählen. Also von Abraham bis David zählt man 14 Mal und dann fängt man bei David wieder an, bis zum Joachim, dann sind es wieder 14 und so weiter. Also hier schon so eine Nachricht, die darin enthalten ist. Es geht um die 14, es geht um David in diesem Stammbaum. Und unser Geheimagent, der flüstert uns noch was zu. Er flüstert nämlich 14, das ist 2 mal 7. Dann geht es nicht darum, dass er uns beweisen will, dass er auch das kleine Einmaleins beherrscht, sondern die sieben, das ist die Zahl Gottes. Die sieben ist die Zahl der Vollkommenheit. Und eine Nachricht ist ja immer auf zweier Zeugen Mund erst richtig. Und wenn man hier die 2 mal 14, die 14 dann die 2 mal 7 hat, dann heißt das, in diesem Stammbaum geht es darum, dass Gott handelt, dass einer wie David kommt. Das ist das, was Matthäus in diesem Stammbaum deutlich machen will. Direkt am Anfang, dass das um David geht. Und der zweite, der hier genannt wird, ist Abraham. Jetzt könnte man das gleiche nochmal für Abraham machen, nicht mit den Zahlen, aber worum geht's bei Abraham? Mit Abraham beginnt die Geschichte Gottes mit seinem Volk. Abraham ist der Wichtige, wenn es darum geht, Gott fängt mit seinem Volk Israel eine neue Geschichte an. Abraham, der Erzväter, einer der Erzväter Israels. Und deswegen beginnt dieser Stammbaum auch bei Abraham, bei Matthäus, wenn er das aufschreibt. Also die gute Nachricht von Matthäus geht vor allen Dingen an seine jüdischen Leser. Er will deutlich machen, Jesus Christus ist der lang erwartete Retter seines Volkes, der Sohn Davids, er ist der Messias. Das ist die Nachricht, die Matthäus in diesem Stammbaum verpackt hat und dann aber auch in seinem Evangelium weitererzählt. Wenn wir weiterlesen, kommt das bei Matthäus ganz oft, dass er Bezug nimmt auf das Alte Testament, dass er sagt, so wie das da schon stand, so ist das jetzt passiert. Das ist vor allen Dingen bei Matthäus. Matthäus hat also jüdische Leser im Blick. Er will seinem Volk, dem jüdischen Volk, deutlich machen, Jesus ist dieser Davidsohn, auf den alle so lange gewartet haben. Er ist gekommen, er ist schon da. Und so würde das heute wahrscheinlich ein Jude nach wie vor hören und lesen. Und vielleicht sich denken, der Messias ist doch schon gekommen. Ich muss gar nicht mehr auf ihn warten. Da sind wir schon beim Heute. Also machen wir mal diesen Sprung zu uns heute. Das sind jetzt mal 2000 Jahre, die wir jetzt überspringen. Nochmal doppelt so lang wie zwischen David und Jesus. Und vielleicht sagst du dir, das da mit dem Matthäus und den jüdischen Lesern ist zwar ganz interessant, aber ich bin jetzt nun kein Jude. Jedenfalls, soweit ich das hier sehe, trifft das für die meisten von uns zu oder alle zu. Für mich ist das jetzt interessant, das mal zu hören. Und wenn ich mich damit beschäftige, hat mir das auch was zu sagen. Aber erstmal, dass Jesus der Messias ist, der lang erwartete des jüdischen Volkes, ist jetzt für mich nicht die ganz große Nachricht. Und das geht nicht nur uns so, heute, 2000 Jahre später, sondern das war schon zur Zeit Jesu so. Denn das Evangelium von Jesus wurde ja nicht nur den Juden erzählt, sondern es wurde sich ja relativ schnell auch bei den sogenannten Heiden oder den Nationen, den Griechen, Römern und allen anderen erzählt. Deswegen gibt es auch mehrere Evangelien. Es gibt nicht nur das eine, Matthäus, für die jüdische Leserschaft, sondern es gibt, und wir springen jetzt mal hier zum Lukas, wir springen mal weiter. Es gibt dann das Evangelium nach Lukas. Denn der hat interessanterweise auch einen Stammbaum. Also nicht nur bei Matthäus, ganz am Anfang. Bei Lukas ist es ein bisschen später, nämlich in Kapitel 3. Er hat das an einer anderen Stelle eingefügt, nämlich dort, wo es mit Jesus losgeht, als er seine öffentliche Verkündigung beginnt. Und dann startet es, Lukas 3, 23. Jesus war, als er zum ersten Mal öffentlich auftrat, etwa 30 Jahre alt. Er galt als Sohn Josefs. Die Vorfahren Josefs waren Eli und dann kommen alle möglichen Namen, die da hintereinander aufgezählt werden. David kommt da mittendrin auch vor und dann kommt auch Abraham vor. Und wir sehen, Lukas hört nicht bei Abraham auf, sondern er geht noch weiter. Er geht noch weiter in die Zukunft. Tatsächlich endet er dann letztlich bei Adam und der stammte von Gott. Also Lukas fängt ganz am Anfang an, bei der Schöpfung. Und die Nachricht, die da drin steckt, ist, es gilt nicht nur für das Volk Israel, für das Volk der Juden, dass Jesus gekommen ist, sondern für alle Menschen, alle, die geschaffen sind, alle, die Kinder Adams sind oder Söhne, Töchter Adams sind. Also die Botschaft, die Lukas seinen Lesern sagt, Jesus Christus ist der lang erwartete Retter für alle Menschen, für die ganze Menschheit, für jeden, also auch für dich und für mich. Wenn wir jetzt uns die Namen mal genauer anschauen, ich habe das so stichpunktartig mal gemacht, dann sind da natürlich so berühmte Namen wie David und Abraham dabei, aber da sind auch so Namen, Ich habe mal einen rausgesucht, Admin. Gruß an alle IT-Spezialisten. Dieser Admin, der kommt nur in dieser Liste vor. Der kommt sonst in der Bibel nirgendwo vor und etliche Namen auch. Man kann sich fragen, woher wusste Lukas das. Aber das sind so Leute, die, ich nenne sie mal No-Name-Menschen sind. Also keine Menschen, an die man sich noch groß später erinnert, die irgendwas mal gemacht haben, wo die Geschichtsbücher etwas darüber sagen können. Willkommen alle No-Names. Also Lukas schreibt für uns unmittelbarer als für das jüdische Volk. Er sagt, alle Menschen, egal wo sie leben, wo sie herkommen, in welchem Land sie leben, welche Kultur sie haben, ob Frau, ob Mann, alle sind gemeint. Jesus ist der Retter, der für die ganze Menschheit gekommen ist. Das wird in diesem Stammbaum deutlich. Jesus, der Retter für alle. Und wir wollen noch mal einen kleinen Sprung weitermachen, nämlich zu Johannes springen. Johannes hat keinen richtigen Stammbaum, aber sowas Ähnliches. Johannes ist ja das Evangelium, anders als Matthäus, Markus und Lukas, was sehr eigen ist. Johannes schreibt aus der Perspektive, dass Jesus der Auferstandene ist. Und er beschreibt Jesus schon so wie der Auferstandene in allem. Er fängt also, hat also einen ganz anderen Ansatz, als das Matthäus, Markus und Lukas haben. Und er hat zwar keinen Stammbaum, aber so eine Art Vorgeschichte Jesu, so eine Herkunftsgeschichte Jesu hat er auch. Nämlich direkt am Anfang vom Johannesevangelium 1:1-18. Könnte man jetzt ganz lesen. Ich lese uns mal die ersten vier Verse. Im Anfang war das Wort, und damit ist Jesus Christus gemeint. Und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden, und ohne es wurde nichts, was geworden ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Also Johannes fängt noch mal viel weiter vorne an, nicht bei der Schöpfung, sondern vor der Schöpfung. Und er sagt, Jesus ist bei Gott gewesen von Anfang, also ohne Anfang eigentlich, bevor überhaupt irgendwas war. Und alles ist mit ihm zusammen geschaffen worden. Jesus ist der Schöpfer vor aller Zeit, vor aller Schöpfung. Also er fängt ganz, man kann es nennen, ganz weit oben an. Er stimmt hier sehr hoch an. So ähnlich wie wir gerade bei dem Lied, wo man kaum hingekommen ist. Also ganz oben stimmt Johannes hier an und macht deutlich, Jesus ist nicht erst da, wo er in eine menschliche Reihenfolge hinein geboren wird, so wie wir das bei den anderen Stammbäumen hier gesehen haben, sondern Jesus war schon vor aller Zeit, er ist der Mitschöpfer. Und in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Jesus fängt also vor aller Zeit an, das macht Johannes hier deutlich. Und jetzt können wir fragen, ja und wo kommen wir davor? Haben wir damit was zu tun? Hier deutet sich schon an, er war das Leben für alle Menschen, das Licht allen Menschen. Aber dann landet Johannes bei uns. Nachdem also Jesus so vorgestellt hat, wer er eigentlich ist, landet er bei uns. Er sagt in Vers 12, allen aber, die ihn, also Jesus, aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Allen, die an seinen Namen glauben, die aus Gott geboren sind. Johannes nimmt uns hier mit hinein in den Stammbaum Gottes, wenn man das mal so sagen kann. Er nimmt uns mit hinein und stellt uns mit hinein in diese Linie, dass wir Kinder Gottes werden. Also nicht nur, dass wir wissen, wer Jesus war, wo der hergekommen ist und dass er für uns da ist, sondern Johannes nimmt uns mit hinein, dass er sagt, die Jesus aufnehmen, also die ihn in ihr Herz aufnehmen, die ihn in ihr Leben hineinlassen, mit ihm leben, die sich ihm anvertrauen, denen gab er Macht, das heißt die Berechtigung, das Anrecht, das Recht, Kinder Gottes zu werden. Also sich sozusagen mit hineinzunehmen in diesen Stammbaum, der von Gott herkommt. Und dass das nicht nur ein menschliches Geschehen ist, dass jemand Kind Gottes wird, das wird in diesem Satz deutlich, dass sie aus Gott geboren sind. Das ist etwas, was Gott tut. Also Johannes macht deutlich, Jesus ist vor aller Zeit gewesen und er ist dazu da, das Licht, dass wir mit hineingenommen werden in diesen Stammbaum Gottes, in die Geschichte Gottes selbst. Wir haben uns heute eine kleine Theologie der Jesus-Stammbäumen mal angesehen. Mal ganz so, das war jetzt ein sehr grober Drüberflug, man kann sich das noch viel genauer anschauen. Da ist noch so manches Spannende drin enthalten in diesen eigentlich so langweiligen Stammbäumen. Wir haben gemerkt, die Evangelisten haben unterschiedliche Akzente gesetzt, weil sie versuchen wollen, uns Jesus nahe zu bringen. Und Jesus ist mehr, als dass man das nur in einem Evangelium sagen könnte. Und deswegen gibt es ja auch vier davon. Bei Matthäus ist deutlich, dass Jesus der Retter des Volkes Israel ist, der Davidsohn. Jesus ist der, auf den das ganze Alte Testament hinlebt, dass der wiederkommen wird und dass er das Reich Gottes aufrichten wird. Das ist Jesus, der Retter des Volkes Israel, der Davidsohn. Und das entfaltet dann Matthäus in seinem Evangelium. Lukas setzt einen anderen Akzent. Er schreibt nicht für Juden, Christen oder für jüdische Leute, sondern er schreibt für Heiden, so wie du und ich, die meisten jedenfalls von uns, also Leute aus den Nationen, die griechisch und sonst was sind. Jesus ist der Retter der Menschheit. Jesus ist gekommen für jeden Menschen, auch für die No-Name-Leute, die weiter keinen großen Namen haben. Und das verbindet ihn in gewisser Weise mit dem Markus-Evangelium. Das hatten wir noch gar nicht im Blick, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, denn bei Markus gibt es keinen Stammbaum. Der fängt mittendrin an, sozusagen mit dem öffentlichen Auftreten Jesu. Und das hat einen Sinn, denn wer hat einen Stammbaum normalerweise? Vornehme Leute, Adelsleute oder sonst was. Leute wie du und ich, die haben normalerweise keinen großartigen Stammbaum. Du kannst ja mal versuchen zu erinnern, wie viele Generationen kann man noch zurück. Es gibt manche, die das erforscht haben, aber normalerweise erinnert man sich normalerweise noch an seinen Großeltern, vielleicht mit Namen, und dann hört es aber auch schon wieder auf. Also normalerweise haben wir keinen Stammbaum. Stammbaum ist was für Könige. Aber deswegen bei Markus kein Stammbaum, weil er deutlich machen will, Jesus ist einer wie uns, einer, der unmittelbar mit Gott lebt und nicht nur in seiner Geschichte. Also Jesus ist der Retter für jeden No-Name. Und der Johannes, der nimmt uns hinein in den Stammbaum Gottes. Der macht deutlich, wenn wir uns Jesus anvertrauen, dann gehören wir sogar in die Reihe Gottes hinein. Dann sind wir Kinder Gottes, Töchter und Söhne Gottes. Was für ein großes Vorrecht. Und dazu möchte ich uns ermutigen. Ich möchte uns ermutigen mit diesem Vers, den wir gerade schon bei Johannes gelesen haben. Ich habe ihn mal umgeschrieben oder so gesagt, dass wir es vielleicht leichter verstehen können. Also alle und allen, die Jesus in ihr Herz aufnehmen, gibt Gott die Berechtigung, Kinder Gottes zu werden, allen, die sich mit ihrem Leben Jesus anvertrauen. Das ist das, zu dem Johannes uns ermutigen möchte. Und ich möchte uns dazu auch ermutigen. Wir nehmen Jesus in unser Herz auf. Das heißt, wir rechnen mit ihm in unserem Leben. Wir lassen ihn hinein. Wir beten, dass er uns begegnet, dass wir mit ihm leben können. Und wenn wir das tun, wenn wir uns ihm anvertrauen mit unserem ganzen Leben, mit allem, was wir mitbringen, und da ist so manches, was wir ins Leben mit Jesus mitbringen, auch an Schuld, auch an Verfehlung, an dem, was nicht gelaufen ist, aber auch an dem, was wir gut können, mit dem, wo wir unterwegs sind, wenn wir das Jesus anvertrauen, dann bekommen wir die Berechtigung, die Gott uns zusagt, dass wir Kinder Gottes werden, dass wir wissen können, Gott im Himmel ist mein Vater geworden, durch Jesus Christus. Ich werde mit hineingenommen in die Familie Gottes. Das ist das, was uns Johannes hier zusagt, im Namen Gottes, weil dafür Jesus in diese Welt gekommen ist. Und dann möchte ich noch mit einem Sprung enden, mit dem Lied, das gibt's, ich habe es nicht nur noch mal nachgesehen, wagt den Sprung in Gottes Hände. Ich möchte dich dazu ermutigen, vielleicht das erste Mal in deinem Leben zu sagen, ja, Jesus, ich möchte mit dir leben. Ich möchte dich aufnehmen in mein Herz. Ich will mein Leben dir anvertrauen, dass ich ein Kind Gottes sein kann. Und es vielleicht wieder zu tun, zu sagen, ja, ich will einen neuen Anfang mit Jesus wagen. Ich merke, da ist was verloren gegangen. Ich will neu mit ihm beginnen. Ich möchte dich dazu ermutigen. Jesus ist in diese Welt gekommen, dass wir, du und ich, Kinder Gottes sein können. Und dass wir so mit Gott leben können. Gott segne uns dazu. Amen.